You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com. You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast IT Asset Management and More, präsentiert von IT Skunkworks. Ja, ich bin auf dem Weg zurück jetzt von München, Nürnberg, ein Zwischenstopp in Fürth, von unserem letzten Strategy Fellow Local Chapter Meeting. Weiß jetzt nicht genau, ob wir das überhaupt so nennen können. Hatte gestern die Gelegenheit, in München mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen zu treffen, um dann eben auch so ein bisschen zu überlegen, was ist denn eigentlich unsere Mission, unsere Vision für die Strategy Fellows bei der Time-to-Act-Gruppe und natürlich, was ist unser Wertbeitrag für all das, was dann innerhalb der Gruppe läuft. Und es war wirklich wieder eine spannende Diskussion. Wir hatten letzte Woche Freitag schon dazu ein Treffen, da eben für den Bereich Nordwest, ist ja egal. Zumindest waren dann die Kollegen eingeladen, die so eher in der Nähe von Dortmund, Köln, Düsseldorf wohnen. Und diesmal haben wir dann eben alle eingeladen, die eher so im südlichen Raum von Deutschland wohnhaft sind und dort ihr Büro haben. Ja, obwohl ich dann gestern in München war, und das ist ja eigentlich Wiesn, das war natürlich verkehrsmäßig die absolute Katastrophe. Aber ich habe es nicht einmal geschafft, tatsächlich noch einen Fuß auf die Wiesn zu setzen. Ist auch nicht so schlimm. Ich habe mich gestern Abend dort noch mit ein paar Freunden von mir getroffen. Das war auch ganz gut. Wiesn kommt nächstes Jahr wieder. Ja, im Übrigen, wer sich das Video anschaut, wird wieder sehen, ich halte wieder meinen Monolog, wenn man so will, weil ich habe ja jetzt niemanden hier im Auto, mit dem ich das jetzt diskutieren kann. Eigentlich immer spannend, noch so einen Beifahrer zu haben, der einem dann auch so den ein oder anderen Impuls gibt, ne? Natürlich auch eine Reaktion zeigt, vielleicht auch mal widerspricht, das wäre ja eigentlich richtig spannend. Und ihr hört euch das an und denkt euch dann immer, ach, naja, was erzählt er wieder, ne? Habt keine Möglichkeit, meine Gedanken zu lenken, das ist immer schwierig, ne? Und eigentlich finde ich das besser, ich mag das auch total, wenn man mir mal so ein bisschen quer kommt, denn das hilft auch, meine Gedanken nochmal zu hinterfragen, ne? Wie gesagt, ich bin der Letzte, der behauptet, auf alles irgendwie eine Antwort zu haben. Ne? Obwohl das auch einer unserer Claims war, ne? von den Strategy Fellows. Fragen Sie mich, egal was es ist, ich werde Ihnen eine Antwort geben, so ungefähr. Also wir haben dann gestern ein bisschen gebrainstormt, was uns eben auszeichnet. Ne? Ich glaube, ich habe dann irgendwann mal so als Idee gehabt, so nach dem Motto, wir sind diejenigen, die eben den Funken geben, ne? So im Sinne von Spark, und schauen wir mal. Also da wird sicherlich noch das ein oder andere sich in den nächsten Monaten entwickeln. Sicherlich auch als Ergebnis, dass wir innerhalb der Time-to-Act-Group noch stärker zusammenrücken, gemeinsam an der Entwicklung von Services arbeiten, die dann auch für unsere Kunden, auch unser Leistungsportfolio als Gruppe mit all den verschiedenen Brands, die wir haben, dann eben auch besser verständlich macht und dass wir dann eben auch als, nennen wir mal sowas wie Generalunternehmer, aber nicht nur, weil wir dann eben 1000 Partner haben, die wir dort irgendwo dann beauftragen, sondern weil wir eben auch wirklich die Kompetenzen im Haus haben und damit eben auch beim Kunden direkt wirksam werden können. Ne? Und das soll sicherlich auch so eine Botschaft sein aus dieser Gruppe der Strategy Fellows. Ja, das war jetzt mal so ein bisschen, was haben wir denn eigentlich jetzt die letzten Tage gemacht und warum war ich jetzt hier eben unterwegs? Das ist aber nicht das Thema, was ich heute gerne mal so besprechen wollte, wobei das gestern zur Sprache kam. Wie gesagt, wir versuchen ja gerade auch so ein bisschen nochmal den Mehrwert der Time-to-Act-Group für Kunden klarer zu positionieren oder zu definieren erstmal. und dann natürlich zu positionieren. Und eine Sache, die mir in den letzten Monaten immer wieder irgendwie so auffällt, weil ich natürlich auch in verschiedenen Rollen mir immer, nochmal, mein Gott, ihr wisst das jetzt, ich habe es glaube ich schon tausendmal erwähnt, ne, Interimsrolle hier, Interimsrolle da, aber Beratungsprojekte kommen da auch mit zum Tragen. Und ich schaue dann immer beim Kunden und bin immer wieder überrascht, wie könnte ich das jetzt formulieren, ohne dass jetzt bitte die Leute, mit denen ich zusammenarbeite, irgendwie so ein schlechtes Gefühl bekommen und sagen, ja, was erzählt der jetzt hier? Also Nummer eins, ich habe immer eine extrem hohe Wertschätzung für alles, was da draußen passiert. Und ich weiß auch, dass meine Kundinnen und Kunden, die Ansprechpartner, die ich dort habe, auch unter gewissen Rahmenbedingungen natürlich auch nur Entscheidungen herbeiführen können oder Dinge umsetzen können. Das ist mir bewusst. Also wir haben halt keinen völlig konventionsfreien Spielraum, um irgendwas zu tun, was wir gerade gerne machen wollen. Wir haben nicht unendliche Mittel. Wir müssen immer Menschen mitnehmen. Wir müssen Menschen überzeugen. Wir müssen mit Menschen zusammenarbeiten. Und das soll immer nicht was Negatives sein. Sondern nach dem Motto, ach, wenn ihr immer sozusagen als One-Woman, One-Man-Show da draußen agieren könntet, na, dann wäre die Welt doch viel besser. Nee. Sie ist deswegen gut, weil es Menschen gibt, die uns begleiten, ja, mit denen wir zusammenarbeiten. Na, hört euch den letzten Podcast an, den ich zum Thema Projektmanagement gemacht habe. Da ging es auch um die Frage, was ist denn eigentlich ein Projekt? Ne? Und auch unser Leben ist ein Projekt. Und in dem Leben spielen andere Menschen hoffentlich immer eine Rolle, weil sonst wäre das Leben ziemlich langweilig. So. Nichtsdestotrotz, ich will sagen, wir haben in ganz vielen Rollen, die wir jeweils wahrnehmen, in denen wir unterwegs sind, eben nicht einfach völlige Freiheit. Und das fängt eben damit an, dass wir jemanden haben, der über uns steht, ne, mit dem wir uns abstimmen müssen, der uns irgendwie eine Freigabe geben muss. Wir haben eben tatsächlich nicht unendlich viel Geld, Dinge zu tun. Ich habe aber das Gefühl, dass ganz viele Entscheidungen, und ich sehe das insbesondere im Bereich IT, getroffen werden mit einem sehr, sehr, sehr eingeschränkten Blick auf bestimmte Dinge. Was will ich jetzt mit dieser nebulösen Formulierung sagen? Da kommt einer auf die Idee und sagt, ja, puh, ne, also ich brauche jetzt unbedingt ein neues IT-System. Ich bin vielleicht sogar derjenige, der das budgetseitig verantwortet, mache ich jetzt. Und dann wird das halt gemacht. Dann wird das System gekauft. Die IT wird, ich will nicht sagen, fast gezwungen, es zu implementieren. Und dann muss es irgendwie laufen und fertig ist der Lack. Wenn natürlich alle so handeln, dann ist die IT eigentlich die ganze Zeit nur dabei oder rennt letztendlich auch dieser Herausforderung fast schon hinterher, weil sie kaum irgendwie bewältigen kann, nämlich aus all diesen Versatzstücken doch irgendetwas Sinnvolles zu machen. Da kommt natürlich wieder der Architekt in mir durch, der dann sagt, naja, eigentlich müsste man ja sowas haben wie einen Bebauungsplan. Ne? Also auch wenn heute eine Stadt geplant wird, muss man erstmal überlegen, was ist denn jetzt was für eine Art Fläche? Ne? Von das bleibt Grünfläche, da sollen Wohnungen hin, da kann auch Industrie hin, da soll eine Straße lang gehen. Das sind so die grundlegenden Elemente. Ne? Weil ich muss mir ja auch überlegen, wenn ich jetzt zum Beispiel eben irgendwas mit Menschen besiedeln möchte, da muss dann eben auch sowas hin wie Strom, Gas, nicht mehr Gas vielleicht, aber Wasser, ne? Also Abwasser, Wege dahin, Internetverbindung. Ne? Also das sind heute alles kritische Elemente in der Infrastruktur, die aber eben auch maßgeblich dann für die Entscheidung von jemandem sind, sich dort niederzulassen. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Industrieunternehmen. Die brauchen vielleicht ein bisschen mehr Strom, ein bisschen mehr Internet oder Netzwerk, ein bisschen mehr Platz, ein bisschen stärkere Straßen, also you name it. Ne? Und das ist dann das, was man eben so mal als grundsätzlichen Bebauungsplan oder Flurplan so vorsieht. Ne? Und dann kommen die einzelnen Häuser. Ne? Und wie die dann aussehen, wie groß die sein sollen, wie viele Stockwerke die haben dürfen, mit welchem Material man bauen muss, ob es noch irgendwelche anderen Auflagen im Bereich Umwelt und sonstiges gibt. Das ist dann halt wirklich so stadtplanerisches Denken. Ne? Aber so funktioniert natürlich eigentlich auch IT. Ne? So, jetzt könnte man hingehen und sagen, IT ist entweder einfach nur so im Sinne von SimCity, ne? Ich ziehe mal kurz sowas wie einen Rahmen um all das und dann kann letztendlich das Business immer entscheiden, was sie da machen in diesem Rahmen und ich sorge nur sowas wie für Basissicherheit, Basis-IT-Management und das war's. Oder man geht halt ein Stück weiter und legt dann eben die entsprechenden Bereiche fest, wo was eben auch sinnvollerweise stehen soll, wie groß das sein darf, wie schnell das sein kann. So, das ist so klassisch IT-Bebauungsplan. Und jetzt könnte man ja überlegen, guckt ja mal auch, wie Städte aufgebaut sind. Ich versuche das bloß als Beispiel zu nehmen und ich hoffe, ihr könnt mir gedanklich folgen und nehme ich euch jetzt auf eine Reise mit. Städte haben ja irgendwie, ja gut, die sind noch teilweise historisch gewachsen, aber früher könnte ich sagen, waren Städte immer irgendwie wie folgt aufgebaut. In der Mitte gab es, ich sage jetzt mal, den Palast oder meinetwegen dann irgendwann mal war es das Rathaus, wo halt der Chef der Stadt, ne, oder die Chefin der Stadt saß, ne, Bürgermeisterin, Bürgermeister. Und dann gab es davor einen Marktplatz, da drum natürlich, was weiß ich noch, irgendwie so ein bisschen Gassen, die dann irgendwo hingeführt haben in irgendwie einen Wohnbereich oder also wo Menschen gelebt haben. Und dann gab es natürlich meinetwegen auch hier und da mal so ein bisschen Industrie. Und in der Regel gab es dann irgendwie sowas wie eine Stadtmauer drumrum. Also überlegt euch mal, wie viele Städte so aufgebaut sind. Und dann werdet ihr erkennen, zu viele gibt es jetzt nicht mehr, die vielleicht genau nach diesem alten Muster immer noch auch heute existieren, dass viele Städte so aussehen. Ne? Das war vielleicht auch im Sinne der Kontrolle dann der Leute, der Menschen, die dort gelebt haben, der Abwehr von möglichen Angreifern geschuldet. Ne? Also so im Sinne von, was ist denn eigentlich das Ziel, dass es überhaupt eine Stadt gibt, ne? Möglichst eben zentralen Marktplatz zu haben, wo man dann zusammenkommt, um dann zu handeln, seine Produkte anzubieten und so weiter. Also, ja, natürlich sah eine Stadt anders aus, die irgendwo in Bergen war. Meistens hat man das in einem Tal gebaut und nicht auf der Bergspitze. Hier und da auch mal auf der Bergspitze war dann die Tor, sag mal sozusagen, wie heißt es so schön, die Festung, wo dann irgendwie, sag mal, so ein Zufluchtsort war, falls der, sag mal, Herrscher da oder die Herrscherin sicher sein wollte, ist halt auf dem Berg hochgegangen, konnte man besser verteidigen. Ne? So. Gab es die Stadt am Meer, hatte die meistens einen Hafen, aber das spielt ja keine Rolle, aber ihr erkennt ein gewisses Muster. So, ne? Wie gesagt, folgt mir mal gedanklich. Und es, wie gesagt, es gibt sicherlich auch so ein paar Beispiele, wo das eben fast schon sowas wie ein echtes Muster aussieht. Ne? Also wenn man zum Beispiel nach Karlsruhe geht, das ist ja, glaube ich, die Fächerstadt, ne? Die ist also so aufgebaut, dass alles wie auf einen zentralen Punkt zuläuft. Dann guckt euch mal auch viele amerikanische Städte an, die auch nach einem bestimmten Prinzip aufgebaut sind. Ne? Da gibt es ja auch in der Regel nicht so wirklich sowas wie Straßennamen. Manchmal sind das einfach nur Zahlen. Nehmt New York, ne? Was weiß ich, von der ersten bis zur 50. Straße und dann noch nach Norden, Osten, Westen aufgeteilt. Sodass es eben auch viel leichter ist, eigentlich zu wissen, wo man lang geht. Da gab es auch Prinzipien, wie breit die Straßen sein müssen, dass irgendwie so ein Pferdefuhrwerk wenden konnte und so weiter. Also, aber man hat sich immer wieder Gedanken gemacht, wie eben solche Städte aussehen und man merkt auch, wo heute Städte an ihre Grenzen stoßen, weil eigentlich diese alten Prinzipien sicherlich auch nicht mehr hundertprozentig zutreffen, ne? Und damals schmale Gässlein gut gewesen sind, ne? Weil da maximal eben irgendwie ein Reiter da galoppieren konnte. Mein Gott, ne? War wieder eine kurze Nacht. Ja, und jetzt musst du da irgendwie gefühlt auch mal mit einem 20-Tonner langfahren. Funktioniert nicht. Aber ist egal. Hier und da gibt es sowas wie ewige Wahrheiten. Ja? Ne? Also was eben auch so eine Stadt lebenswert macht. Das wird ja heute auch immer diskutiert. Dass es grüner sein muss, dass man auch den Verkehr so aus der Stadt rausbekommen muss, dass die Leute eben auch wieder dort diesen Raum für sich entdecken, um dort eben auch mit anderen Menschen Zeit zu verbringen und gerne auch Zeit zu verbringen. Also das sind ewige Prinzipien. Ne? Also ewig, aber zumindest ist langlaufende Prinzipien. So, wenn ihr jetzt mal überlegt, wie IT aber gemacht wird, dann habe ich immer so den Eindruck, das ist so Flickenteppich. Oder da setzen wir mal was hin und da setzen wir mal was hin. Und wenn dann irgendwie die zwei Sachen dann mal stehen, oh, jetzt haben wir aber jetzt irgendwie vergessen, da zwischen irgendwie eine Leitung zu ziehen. Oh, das machen wir jetzt. Wie machen wir das jetzt am besten? Oberirdisch, unterirdisch, über drei Ecken kommen wir da schon irgendwie hin und dann laufen da irgendwie auch Daten lang. Ne? IT ist am Ende natürlich irgendwie auch wie so eine Stadt. Ne? Also mit all diesen Elementen, ne? Von der Infrastruktur, also der grundlegenden Infrastruktur wie Gas, Wasser, Strom. Ne? Es ist bei IT eben mindestens Strom, aber eben dann auch Kanäle für Daten etc. Und du willst ja auch, dass User gerne in dieser Stadt leben. Ne? So, also wenn man das mal sich dann also sozusagen vom Bild her übereinander legt, dann fragt man sich, warum Unternehmen für gleichartige Anforderungen, wie zum Beispiel, naja, wir müssen ja sowas haben wie, keine Ahnung, ich sag mal, um im Bild zu bleiben, ne? Wir brauchen sowas wie Rathaus, wir brauchen Schulen, wir brauchen die Polizei, wir brauchen Feuerwehr und dann gibt es sicherlich noch so, also Ärzte und, ne? Also so die typischen Elemente, die man gerne hätte, damit auch die Menschen sich dort wohlfühlen, sicher fühlen, ne? Und das eben alles da ist, was man so fürs tägliche Leben braucht. Also braucht es auch irgendwie Einkaufsmöglichkeiten und so weiter und so weiter. Ja? So, all das kann man sich ja mal fragen, warum dann trotzdem so viele Unternehmen für diese Dinge, die sowieso alle gebraucht werden, immer wieder komplett unterschiedliche Lösungen finden. Ja. Und vor allen Dingen eben nicht nur unterschiedliche Lösungen. Ich kann immer hingehen und sagen, gut, es gibt mehr als einen Anbieter für so ein Thema wie ERP. Also da gibt es nicht nur SAP, aber die setzen natürlich durchaus sowas wie einen Standard. Und es gibt sicherlich auch nicht nur einen, der ein Angebot hat für so die klassischen Office-Applikationen. Gut, Microsoft ist so ein bisschen der Platzhirsch und daneben gibt es sicherlich auch Google, aber und dann gibt es auch im Open-Source-Bereich Lösungen, aber na, es ist, na, okay. Aber dann kommen wir vielleicht mal zu eher so Spezialthemen und nehmen wir mal so HRs und andere klassisch administrativen Prozesse, Dinge, die man immer irgendwie braucht, Dokumentmanagementsystem, sag's mal Auslagenabrechnung, es gibt's noch Marketing und bis hin zur Produktionsplanung und Steuerung. Da gibt es viele Anbieter, aber an sich funktionieren die trotzdem, ich sage es mal, was die Lösung betrifft, weitgehend gleich. Das würde mich jetzt überraschen, wenn irgendwie die Logistiklösung vom Anbieter A im Vergleich zur Logistiklösung des Anbieters B so gravierend unterschiedlich ist. Worum geht's, ne? Da müssen irgendwo Objekte von einem Ort zum nächsten. Und das muss man jetzt irgendwie planen. Und da gibt es verschiedene Schritte, die man dabei beachten muss. Dann muss man natürlich auch daran denken, wie kriege ich möglichst viele dieser Objekte auf ein Transportmittel und welches Transportmittel und wie kommt das am schnellsten dann eben von einem Ort zum nächsten. Okay. Aber auch da...
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call. Because real protection means showing up. Even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at CINFIN.com.
Steckt ja in dieser Lösung oder in dem Prozess, der durch diese Lösung unterstützt wird, eine Art weitgehend stabile Wahrheit, ja, also wie der Prozess halt ablaufen soll. So. Aber mit all diesen Ideen, dann denke ich mir dann immer, trotzdem schafft es ein Unternehmen dann so eine völlige, so eine Art, ja, wie könnte man das jetzt formulieren? Also es wirkt halt wie so ein zerbrochener Spiegel, aber den man dann zusammenklebt, aber der besteht nicht aus den Einzelteilen und das hat man irgendwie wieder hingekriegt, man sieht aber noch die Bruchkanten, sondern da liegen 50 Spiegel übereinander und man hat sich dann irgendwie die Teile rausgenommen, die irgendwie am größten erscheinen, hat dann Überlappungen und hier und da auch mal Lücken und dann guckst du drauf und das Einzige, was du siehst, ist wie so ein Zerrbild. Ne? Also, und dann denkst du, hä? Warum? Ja. So, und das war jetzt viel Erzählung eigentlich für einen Aspekt, den ich zumindest mal spannend empfinde im Sinne der Diskussion. Und da wollen wir hoffentlich als Time-to-Act-Group hin, aber eben auch, das ist so meine Philosophie, ist, dass wir sowas haben wie eine Referenzarchitektur für die IT. Und da rede ich eben nicht nur von, ich muss jetzt gleich links mich links halten hier, mach das mal so ein bisschen leise, damit mal, ich weiß ja, wo ich hin muss nach Hause. So, machen wir das mal, jetzt ist es auch leise. Referenzarchitektur meine ich eben nicht nur, was jetzt die Softwarelösungen selber betrifft, könnte ich ja hingehen und sagen, ja, nimmst du halt Produkt A, Produkt B, Produkt C, sondern darüber hinausgehend sogar eigentlich sowas wie einen echten Blueprint für die IT an sich. Und dann komme ich nochmal. Das fängt natürlich an mit so Fragen wie, welche Softwarelösung, Applikationen, Services im Sinne von Cloud-Services und sonstigen, braucht es, um meine Unternehmensprozesse möglichst digital, aber eben auch effizient und sicher umzusetzen oder zu unterstützen? Auf was für Infrastruktur sollte das laufen? Heißt also, wie müsste dann die die Serverlandschaft aussehen, das Netzwerk aussehen, das, ich sage jetzt mal alles, was dann dazugehört, ne, bis hin zur Security. Ne? Und mit all dem wiederum verbunden die Frage, mit wem macht man das dann am besten? Ja, mit welchem Dienstleister? In welcher Aufteilung beispielsweise zwischen, das sind eigene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, da kommt eben der Dienstleister mit seiner Expertise zum Tragen. So, und dann hast du eben deine Stadt vollkommen am Ende umgesetzt. Nicht nur mit den einzelnen Straßen, Leitungen und dann den Gebäuden, die an all das angeschlossen sind, sondern auch, ich würde fast schon gesagt, mit den Menschen, die in dieser Stadt leben. Und das ist natürlich, das klingt ein bisschen idealtypisch, aber ich glaube, da steckt viel Wahrheit drin. Denn ich bin mir extrem sicher, weil ich es einfach viel zu oft sehe, dass Unternehmen immer wieder eigentlich versuchen, dieses Rad, was schon längst existiert, wieder neu zu erfinden. Ja? Alle machen momentan irgendeinen Proof of Concept zum Thema KI. Und die Anwendungsfälle sind nicht so verschieden. Ja? Wenn ich dann an sowas denke, wie zum Beispiel irgend sowas wie ein Chatbot auf einer Webseite, und dann zu sagen, ja, brauche ich dafür jetzt nochmal ein Proof of Concept, das haben schon Hunderte gemacht und der Proof of Concept, der existiert schon längst. Ja. Und sicherlich gibt es noch andere Anwendungsbereiche, wo jetzt immer noch so die Frage im Raum steht, ja, bringt mir das was oder bringt mir das nichts? Ich könnte immer hingehen und sagen, wenn ich es dann immer nur auf der technischen Ebene belasse und da mir eben auch keine Gedanken mache, wie eigentlich das Operating Model dahinter aussieht oder eben, ich sage jetzt mal dann, wie sich das auf meine Organisation auswirkt und letztendlich ich dann eben auch nicht im Einzelnen dann auch eine Anpassung innerhalb meiner eigenen Abläufe in der IT vornehme oder dann dafür sorge, dass notwendige Kompetenzen aufgebaut werden oder ich die, ich sag mal, gegebenenfalls erforderlichen Dienstleister ja auch irgendwie vertraglich binde, dann kann ich mir zwar irgendeine Lösung raussuchen, von dem irgendeiner oder von der irgendeiner mal oder irgendeine gesagt hat, das ist es, nimm es, ja, und dann stelle ich fest, funktioniert da überhaupt nicht, ne, ist ja totaler Mist, weil ich es wiederum natürlich auch nur auf diese eine Thematik beziehe und nicht das gesamte Bild sehe. Ja. Und das ist das, was ich gerne mal so konzeptionell entwickeln möchte. Und mich würde dann natürlich auch mal so euer Feedback oder euer Input interessieren. Ich sage, habt ihr sowas, wo ihr sagen würdet, also das ist für uns sowas wie eine Art Referenzarchitektur oder so ein Blueprint, von dem ihr glaubt, ey, das ist so cool, das funktioniert einfach. Mich wundert es, dass das andere nicht machen, so möchte ich es mal formulieren. Ja, also, dass man eben sagt, das ist sozusagen die beste Kombination, wenn man das genauso macht. Ne? Sicherlich gibt es Abstufungen. Ich kann eben hingehen und sagen, es gibt so dieses, was man jetzt Blueprinting oder dieser Template-Gedanke oder dieses Referenzarchitektur-Konzept, das gibt es natürlich jetzt nicht nur für One-Size-Fits-All, ne? Sondern das ist, kann man fast so sagen, so im T-Shirt-Sizing oder meinetwegen macht das noch mit irgendwie so mit so einem Bild wie Bronze, Silber, Gold, Platin, Diamant, was weiß ich, ne? Wo man dann nochmal sagen kann, das kannst du natürlich größer oder kleiner fahren. Das hängt sicherlich auch immer ein bisschen davon ab, in welcher Industrie man unterwegs ist. Ob ich beispielsweise eine Bank oder eine Versicherung bin, da muss ich sicherlich auch andere Anforderungen erfüllen, noch zusätzliche Kontrollen implementieren etc. Und das geht vielleicht auch mit anderen Lösungen einher, die ein normales Unternehmen dann nicht nutzt, ne? Ja, aber vielleicht ist es dann eben auch sogar die Industrie, bin ich eher im Bereich Services, bin ich eher im Bereich Logistik, bin ich eher im Bereich Handel, ist ja eigentlich Logistik, was erzähle ich, bin ich eher im, also es ist viel Logistik, ne? Handel ist natürlich mehr als das. Sorry für alle, die da jetzt irgendwie gerade auch im Handel unterwegs sind, möchte euch da jetzt nicht klein machen, da braucht es noch viel mehr, da hast du natürlich auch ganz klar die Verkaufsfläche, ne? Die Menschen, die dort eben auch gerne hinkommen sollen, als Kunden, ne, und diejenigen, die dort auch was verkaufen. Also da ist definitiv mehr. Aber am Ende bringe ich natürlich ganz klar Ware zum Kunden. Ich schweife ab. Und je nachdem eben, in welcher Industrie ich bin, gegebenenfalls auch wie groß ich bin, ne, also wie viele Menschen in meiner Organisation sind, bloß mal an dem Beispiel jetzt nochmal kurz aufgezeigt, warum es da Unterschiede geben kann. Versucht mal in einem kleinen mittelständischen Unternehmen sowas aufzubauen, wie sowas wie eine Basiskompetenz im Bereich Infrastruktur. Da gibt es einfach, ich sage mal, sowas wie Komplexitäten, die dazu führen, dass meinetwegen eben ein Mensch nur 2 oder 3 Themenfelder wirklich richtig tief durchdringen kann, sodass auch das, was er tut, dann irgendwie sinnstiftend wäre. So, wenn ich genau solche Effekte habe und ich bin ein ganz kleiner, dann kann ich nicht erwarten, dass die eierlegende Wollmilchsau plötzlich um die Ecke kommt und dann ich jemanden einstellen kann, der sowohl, ich sage jetzt mal, sich komplett kümmern kann um Netzwerke, Firewalls, Server, Backup, noch, was weiß ich, End-User Computing Support, alles, was mit M365 zu tun hat von Microsoft. Und dann noch irgendwelche anderen Dinge. Also das funktioniert nicht. Also da brauche ich immer sowas wie eine Art, es gibt sowas wie eine kritische Masse oder zumindest eben sowas wie eine Art Anzahl von Menschen, die man braucht, damit eben Dinge gut funktionieren. Und wenn ich die nicht erreichen kann, weil es sonst in keinem sinnvollen Verhältnis steht oder derjenige sich dann vielleicht um, ich mache mal eine Zahl, 50 Systeme kümmern soll, aber ja trotzdem dieses Wissen braucht, damit es gut funktioniert, könnte ich auch sagen, im Hintergrund muss die Stadt dann nicht so komplex sein. Ne? Gibt es gegebenenfalls trotzdem eben aufgrund der Unternehmensgröße an irgendeinem Punkt sowas wie eine Bruchkante oder so sprungfixe Elemente, wo man sagt, das macht nur Sinn, mindestens dann eine Person dafür einzustellen. Ich kann ja nicht nur einen halben Arm einstellen, sondern ich kriege dann halt den ganzen Menschen. Das ist die Frage mit, was kann ich ihm vielleicht oder sie dann noch irgendwie auslasten, damit das eben auch sinnvoll ist, dass das kosteneffizient ist und gleichzeitig natürlich effektiv. Also, dass am Ende die richtigen Dinge getan werden. So, und das heißt halt, Unternehmensgröße hat definitiv einen Einfluss auf diese Frage, was ist denn eigentlich sowas wie eben ein Blueprint, ein Template, das passt. Ja? Aber das muss jetzt, ich meine, es ist jetzt kein Riesenunterschied, ob ich jetzt 5.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe oder 7.000. Also so groß ist der Unterschied da nicht. Aber es ist schon ein Unterschied, ob ich 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe oder eben 500. An so einem Punkt, glaube ich, gibt es schon durchaus Aspekte, die sich, sag's mal, insofern auf die Entscheidung auswirken, mache ich es selber oder hole ich mir einen Dienstleister, der mich dabei unterstützt. So. Und dann sicherlich auch noch der Aspekt, wie international bin ich als Unternehmen? Also da geht es natürlich um so Aspekte auch wie Mehrsprachigkeit und vielleicht auch die Berücksichtigung unterschiedlicher Anforderungen an den Betrieb der IT. Nicht alle Länder haben die gleiche Gesetzeslage. Ich meine, in Europa sind wir da sicherlich ein bisschen homogener unterwegs, aber dann seid ihr plötzlich in Asien und da gibt es Anforderungen oder ihr seid in Amerika und da gibt es andere Anforderungen. So. Aber das sind so für mich so die Dimensionen. Also Industrie, Größe, Internationalisierungsgrad. Ja, und dann glaube ich, vielleicht gibt es noch einen anderen Punkt, aber da würde mich immer euer Feedback interessieren. Wo man sagen könnte, hinter all dem gibt es dann eben so diesen Gold, Silber, Bronze, Platin, Diamant-Ansatz und damit könnte man dann eigentlich auf so eine Referenzarchitektur umstellen. Denn sind wir doch mal ehrlich, euer Unternehmen wird eben nicht deswegen besser sein, ich habe das glaube ich schon mehrfach gesagt, aber ich versuche das jetzt bloß mal wirklich auch in so eine Methode reinzupacken, weil ihr eine individuell entwickelte Lagerhaltungslösung habt. Also vielleicht ist das für Amazon interessant, weil das halt ihr strategischer Hebel ist. Ne? Damit sind die eben erfolgreich geworden. Und dass die eine eigene Lösung entwickelt haben, macht ja irgendwie Sinn. Also ich kann mich noch an eine Zeit erinnern, das war eine spannende Diskussion damals mit meinem Chef bei der Post. Und die Post, ich glaube, das ist vielleicht sogar immer noch so, ich will das aber nicht herbeireden, nutzt eine Lösung, die man dann eben jetzt nicht sieht als Kunde, ne? Aber das sieht man in der Filiale oder sagen wir mal, egal wo man jetzt eben noch so seine Briefe und seine Pakete hinbringen kann, da steht dann der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin hinter einem Bildschirm, hat eine Tastatur davor und natürlich dann noch einen Scanner und Unterschriftenpad und so weiter. Und auf dem System lief zumindest über viele Jahre hinweg eine komplett eigenentwickelte Kastenlösung. Ja. Wenn ich sage eigenentwickelt, dann meine ich wirklich eigenentwickelt. Ja. Und mein Chef damals, der Herr Burchardt, den fand ich super. Ja? Und der hat dann immer die Frage gestellt, was verkaufen wir denn eigentlich in der Filiale? Und ja klar, ich meine, damals hatten wir noch in den Filialen oder gab es in den Filialen noch sowas wie Postbankdienstleistungen, also auch Kontoeröffnung und weiß ich, Geld abheben und so weiter. Gibt es ja heute gar nicht mehr in den Partnerfilialen. Hat man auch weggenommen. Also Partnerfilialen, das sind so, das weiß ich so, Kioske, Edekas und was weiß ich, keine Ahnung, ne, Lotterieannahmestellen, wo man dann eben auch seine seine Postdienstleistungen beziehen kann. So. Aber er hat dann immer mal die Frage gestellt, was machen wir denn eigentlich? Wir dokumentieren den Verkauf eines Services. Das kann man doch eigentlich auch als ganz normalen Kassenvorgang verstehen. Und wenn man jetzt mal überlegt, dass man vielleicht ja auch nur eine Briefmarke verkauft, ihr merkt schon, wenn ich den Begriff verkaufen nenne, ne, das ist verkauft, ja, dass das ja eigentlich ein Kassenvorgang ist, als wenn ich, keine Ahnung, eine Packung Milch kaufe bei Aldi, ne? Dann ist das, sag mal, ein Prozess, scannen, ne, Wert der Briefmarke erfasst, fertig, aufgeklebt, okay, dann passiert dann noch was mit der Briefmarke und dann landet die Sendung in einer Kiste, fertig. So. Aber die Post hat es damals wirklich fertig gebracht, dann eben für diese ganzen Themen und da könnte ich natürlich sagen, ist ja viel komplexer, muss ja noch sowas machen wie Sendungscode, Erfassung und holla die Waldfee, ja, und also wenn das jetzt der Grund gewesen wäre, dafür eine eigene Kassenlösung zu entwickeln, naja, bis wir dann irgendwann mal gemerkt haben, dass natürlich so Anbieter damals, wir hatten das mit so diskutiert mit so Unternehmen wie Toshiba und dann Winko Nixdorf war, glaube ich, einer, ich weiß gar nicht, wie gesagt, wer da noch alles mit involviert war, also auch schon Jahre her, ja, und dann stellte man fest, eigentlich haben die das auch alles im Bauch und wir haben Millionen damals bei der Post dafür versenkt, dieses Kassensystem zu entwickeln. Waren wir deswegen erfolgreicher? Nee, sag mal so, wahrscheinlich haben uns andere Logistikdienstleister damals, sag mal, die Nase gezeigt oder was anderes, Schlimmeres, haben gedacht, ja, ey, ne, die Post, ne, komm, lass sie mal Geld rausschmeißen. Das ist für mich wirklich ein extrem einprägsames Erlebnis gewesen und so sollte man das eben heute sehen. Also viele Unternehmen glauben dann immer, ja, wir hatten einen Prozess, der war schon immer so. Das ist ja meistens so ein Killer-Argument. Und dann muss die neue Lösung genau auch zum Beispiel diesen Prozess in der Art abbilden, wie wir unsere Rechnungen verbuchen. Und dann sage ich, macht euch das erfolgreicher, wenn ihr in irgendeiner Weise von dem Standard abweicht, der meinetwegen in SAP dann eben in diesem Best-Practice-Katalog, also in dieser Fiori-App, die man dafür dann benötigt, dann eben abgebildet ist. Na, natürlich nicht. Es ist einfach eine Frage, ob die Menschen bereit sind, sich dann an diesen neuen Prozess anzupassen. Ja. Aber eigentlich ist das sowas wie eine Art Referenzprozess. Und ich könnte jetzt aus diesem Prozess heraus auf das System schließen, auf die erforderliche Infrastruktur schließen, auf meine gesamte IT schließen. Und dann rede ich von Technologie und dann natürlich den Prozessen drumherum. Ja. Wie viele Menschen brauche ich eigentlich, um am Ende eine Glühbirne reinzudrehen, so ungefähr? Oder wie viele Menschen gibt es bei euch, das ist natürlich jetzt ein Witz, ne, die sich um SAP kümmern, aber nur deswegen da sind, weil ihr das System in der Vergangenheit so maximal verbastelt habt? Ja. Das ist genau der Punkt, auf den ich abstelle. Und da möchte ich eben gerne hin, Referenzarchitekturen zu entwickeln, die maximal skalierbar, komplett, natürlich passend sind im Sinne der wesentlichen Prozessanforderungen und alles andere abschneiden. Ne? Also klassisch eben Inverse-Conway-Law-Ansatz. Ich weiß, dass das nicht hundertprozentig passt und da könnte mir immer auch die Definition von Conway-Law um die Ohren schlagen. Ich weiß, dass das nicht exakt diese Idee dahinter ist, aber ich würde es gerne so verstanden wissen. Und hinten raus das Ganze aber eben noch kosteneffizient. Ne? Mit dem kompletten Betriebsmodell dahinter. Also das mal so die Idee und an dem Thema will ich gerne arbeiten und da würde mich eben auch euer Feedback dazu interessieren. Insofern vielen Dank für euer Feedback jetzt schon mal vorab. Ich hoffe, das Zuhören hat Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen schönen Resttag und ja, bis zum nächsten Mal. Ne? Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ciao.